Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel beharrt auch zu Beginn ihrer neuen Amtszeit auf tiefgreifenden Reformen in der Europäischen Union. Einen Tag nach ihrer Vereidigung gab sie im Bundestag mit Blick auf den EU-Gipfel morgen eine Regierungserklärung ab. Sie forderte, die Integration müsse vorankommen, die Mitgliedsländer sollten mehr Kompetenzen abgeben. Künftig dürften notwendige Strukturreformen nicht mehr ins Belieben der Länder gestellt sein.
Mit dem Thema Europa ist sie bestens vertraut, aber an die neue Ministerriege muss sich Angela Merkel erst gewöhnen. Sigmar Gabriel zum Beispiel, welches Amt hat der noch mal inne?
Der Bundeswirtschafts- und Energieminister, sagt man, glaube ich, jetzt. Oder Energie- und Wirtschaftsminister, ich muss mal noch üben.
Ganz ernst wird sie dann, als es um die Zukunft der EU geht. Die Staatsschuldenkrise habe deutlich gemacht, die bestehenden Verträge müssten dringend geändert werden.
Ich weiß, dass es zum Teil schwierig ist, Vertragsänderungen in den Nationen durchzusetzen. Aber wer mehr Europa will, der muss auch bereit sein, bestimmte Kompetenzen dann neu zu regeln.
Dann kommt die auf ein Fünftel der Abgeordneten geschrumpfte Opposition. Die Linkspartei kritisiert die Europapolitik der Kanzlerin als einseitig unternehmerfreundlich.
Eine Politik, die Banker und Oligarchen mit Samthandschuhen anfasst und die kleinen Leute dazu zwingen will, für die Zockerverluste der oberen 10.000 zu bezahlen. Und da sage ich Ihnen, Frau Kanzlerin, das ist nicht christlich.
Die Grünen wiederum vermissen ein Konzept, das über Wirtschaftsfragen hinausgeht.
Ganz Europa fragt sich, welche Rolle will Deutschland in Zukunft eigentlich in der EU spielen? Welche Vision für die Zukunft der EU hat die alte und neue Kanzlerin?
Das fragt sich wohl auch der französische Präsident Hollande. Ihn trifft Angela Merkel am Abend. Es ist schon Tradition, ihr erster Antrittsbesuch führt nach Paris. Mit dabei der neue, gleichzeitig vorvorige Außenminister Steinmeier. Dass die SPD wieder mitregiert, freut die französischen Sozialisten. Sie erhoffen sich davon noch bessere Beziehungen zu Deutschland.
Bleibt in der Europapolitik alles beim Alten oder gibt es unter Schwarz-Rot eine neue Linie? Auf diese Frage gab es in der heutigen Debatte keine Antwort. Außenminister Steinmeier hörte nur zu und die Kanzlerin blieb bei ihrer Forderung der letzten Jahre, die nach mehr Reformbereitschaft bei den Schuldenstaaten.
Gleich zu ihrem Amtsantritt bekommt die neue Bundesregierung Ärger mit Brüssel. Die EU-Kommission stellt die Ökostromrabatte für die deutsche Industrie auf den Prüfstand. Die Behörde leitete heute ein Verfahren gegen Deutschland ein, weil sie Wettbewerbsverstöße vermutet. Damit geht sie auf Konfrontation zu Berlin. Dort hatte Bundeskanzlerin Merkel noch am Morgen gewarnt, ein solches Verfahren gefährde deutsche Arbeitsplätze.
Für die deutsche Stahlindustrie ist das Brüsseler Prüfverfahren ein heißes Eisen. Sollte sich der EU-Wettbewerbskommissar durchsetzen, drohen Nachzahlungen in Millionenhöhe. Deutschland werde sich wehren. Das machen die Bundeskanzlerin und der neue Energie- und Wirtschaftsminister in Berlin unmissverständlich klar.
Wir werden der Kommission sehr deutlich machen, Deutschland möchte ein starker Industriestandort bleiben. Wir brauchen wettbewerbsfähige Unternehmen.
Die Kommission beginnt sich in einem nicht harmonisierten Bereich sozusagen über den Umweg des Wettbewerbsrechts einzumischen in die nationale Energiepolitik. Darüber, glaube ich, wird man auch mal reden müssen.
Im Übrigen, so Gabriel, wolle die Regierung das Ökostromgesetz sowieso bald ändern und damit auch die Ausnahmen für die Industrie neu regeln. Begünstigungen energieintensiver Unternehmen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Das Problem, diese erhöhen die Stromkosten der Privatverbraucher. So versucht der EU-Wettbewerbskommissar Almunia, das Prüfverfahren gegen Deutschland mit Verbraucherschutz zu rechtfertigen. Als Hauptgrund nennt Almunia zuvor jedoch eine Beschwerde aus einem anderen EU-Land. Im Zweifelsfall stehen eben alle im Wettbewerb. Die deutsche Stahlindustrie warnt vor Stellenabbau, falls die Begünstigungen gestrichen werden.
Wettbewerber außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas haben diese Lasten nicht zu tragen, die sich aus der Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland ergeben. Also sind Entlastungen dringend notwendig.
Diese Botschaft ist bei der Bundesregierung angekommen.
Berlin und Brüssel lassen die Muskeln spielen. Gleichzeitig machen Gabriel und Almunia aber auch deutlich, dass eine Reform des deutschen Ökostromgesetzes den Konflikt entspannen könnte. Die Begünstigungen für einen Teil der deutschen Unternehmen werden dann aber in jedem Fall eingeschränkt.
Ebenfalls in Brüssel ist eine Einigung über die geplante Europäische Bankenunion offenbar zum Greifen nahe. Die EU-Finanzminister verhandeln dort über ein Regelwerk für die Schließung von Pleitebanken. Ziel ist, neben einer Bankenaufsicht, der bessere Schutz von Sparern und Steuerzahlern bei Schieflagen von Instituten. In der Finanzkrise hatten die EU-Länder insgesamt rund 1,6 Billionen Euro in marode Geldhäuser gepumpt.
Die Zustimmung aller EU-Finanzminister fehlt noch, aber zumindest die der Eurozone hatten sich in der Nacht geeinigt, wie marode Banken künftig abgewickelt werden können. Der zuständige Kommissar erleichtert. Wir haben vergangene Nacht den entscheidenden Durchbruch geschafft, um die Bankenunion zu schaffen. Es sind die großen Geschäftsbanken, die die EU mit der Bankenunion in den Griff bekommen will. Sie hatten die Krise ausgelöst, viele mussten vom Steuerzahler gerettet werden. Die Banken Union soll das vermeiden. Deshalb gehört dazu eine europäische Bankenaufsicht, ebenso die europaweite Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro und auch ein System zur geordneten Stilllegung von Banken.
Wenn Sie den Bankensektor stabilisieren wollen und die Gefahr, dass Risiken überspringen, verringern wollen, müssen Sie diesen Weg gehen. Es geht nicht über Nacht.
Und es kostet Geld, das nach dem Willen der Finanzminister die Banken selbst aufbringen sollen. Die stöhnten heute schon über die Kosten, die allein durch strengere Vorschriften entstehen.
Das ist ein Betrag, der sich hochgerechnet für die gesamte deutsche Bankenbranche auf 9 Milliarden Euro jährlich beläuft.
Die kleinen regionalen Geldinstitute fürchten überdies, für Risiken haften zu müssen, die sie selbst nie eingegangen sind.
Wir müssen jetzt schon darauf achten, dass dieser Rettungsfonds von denjenigen befüllt wird, für die er auch zur Verfügung steht. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee, die Summe aller Autofahrer für die Versicherung der Gefahrguttransporter in Europa herzuziehen.
Wer zahlt, wer profitiert? Auch solche Fragen erschweren die Beratungen. Ob am Ende das große Ziel erreicht wird, dass nämlich nie wieder Steuerzahler für die riskanten Geschäfte von Banken haften müssen, kann heute keiner sagen. Die Bankenunion ist auch ein Dschungel von Regeln und Ausnahmen, in dem zuweilen selbst Minister den Überblick verlieren.
In Hessen haben Ministerpräsident Bouffier und Grünen-Chef Al-Wazir den schwarz-grünen Koalitionsvertrag vorgestellt. Er sieht unter anderem vor, mehr zu sparen und längere Lärmpausen am Frankfurter Flughafen durchzusetzen. Stimmen am Samstag die Parteigremien zu, wäre das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland perfekt. Al-Wazir soll Wirtschafts- und Verkehrsminister werden und will sich vom Amt des grünen Landesvorsitzenden zurückziehen.
3 Wochen lang haben CDU und Grüne in Hessen den Koalitionsvertrag ausgehandelt. Die ehemals verfeindeten Parteien wollen für einen Ausgleich von Wirtschaft und Umwelt sorgen. Ein schwieriges Unterfangen beim Reizthema Fluglärm am Frankfurter Flughafen.
Wir wollen und müssen alles dafür tun, dass dieser Frankfurter Flughafen wettbewerbsfähig bleibt. Und wir wollen und müssen alles dafür tun, dass es leiser wird.
Ziel ist, regelmäßig Lärmpausen von 7 statt wie bisher 6 Stunden einzuhalten. Als Wirtschafts- und Verkehrsminister wird Grünen-Chef Al-Wazir die Lärmentwicklung verantworten. Nächtelang gerungen haben beide Parteien um die Finanzen. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass ab 2020 keine neuen Schulden mehr gemacht werden. Nur die Schulen sind vom Sparzwang ausgenommen.
Es gibt einen Bereich, wo wir ausdrücklich sagen, da wollen wir etwas schaffen, was es so in Deutschland noch nicht gibt. Nämlich eine Bildungs- und Betreuungsgarantie auch in der Grundschule.
Kinder sollen bis 17 Uhr betreut und gefördert werden, wenn die Kommunen das Vorhaben mitfinanzieren. Bevor das Politikexperiment Schwarz-Grün starten kann, müssen Bouffier und Al-Wazir ihre Parteigremien überzeugen. Am Samstag stimmen die über den Koalitionsvertrag ab.
Die Wege sind gar nicht so weit, stellte Volker Bouffier nach seinem Besuch bei den hessischen Grünen fest. Er wirkt wesentlich entspannter als Grünen-Chef Al-Wazir, kann er doch Parteigeschichte schreiben. Al-Wazir steht unter größerem Druck. Er muss die skeptische Basis überzeugen, denn die sieht nichts weniger als die grüne Identität in Gefahr.
Mehr zu Schwarz-Grün in Hessen finden Sie auf tagesschau.de. Dort fragen wir einen Parteienforscher nach dem Signal der geplanten Koalition für den Bund. Der Bundestag entspricht einer Forderung der Internetbranche und will einen neuen ständigen Ausschuss einrichten. Er soll sich mit der Netzpolitik beschäftigen, wie Abgeordnete der Großen Koalition über Twitter mitteilten. Branchenvertreter plädieren schon länger dafür, Themen wie Breitbandausbau, Urheberrecht und Datensicherheit intensiver im Bundestag zu behandeln. In den Ausschüssen werden in der Regel Entscheidungen des Parlaments vorbereitet.
Mitten im Weihnachtsgeschäft werden die Streiks beim Online-Händler Amazon fortgesetzt. In den Verteilzentren Bad Hersfeld und Leipzig soll die Protestaktion der Gewerkschaft Verdi noch mindestens bis Samstag andauern. Ziel sind höhere Löhne und ein Tarifvertrag nach Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Amazon orientiert sich bislang an den Bedingungen der Logistikbranche. Trotz des Streiks hat Amazon seinen Kunden schriftlich eine Liefergarantie zum Weihnachtsfest gegeben.
Die deutsche Sozialdemokratie ehrt heute die politischen Leistungen ihres früheren Vorsitzenden Willy Brandt. Der erste SPD-Kanzler der Bundesrepublik wäre heute 100 Jahre alt geworden. Brandt wurde zu Lebzeiten ebenso angefeindet wie bewundert. Nach Jahrzehnten des Kalten Kriegs war er auf die Staaten des sozialistischen Ostblocks zugegangen und hatte sich zur Schuld von Nazi-Deutschland bekannt.
Dieses Bild geht um die Welt. Warschau, 7. Dezember 1970. Kniefall vor den Opfern des Ghettos. Willy Brandt, Friedensnobelpreisträger, Bundeskanzler, SPD-Vorsitzender, Ikone der Sozialdemokratie. Die SPD feiert heute seinen 100. Geburtstag. Festakt im Willy-Brandt-Haus der Parteizentrale in Berlin.
Solange wir uns an Willy Brandt erinnern, solange werden wir immer bereit sein, mehr Demokratie zu wagen. Das bleibt dauerndes Vermächtnis des einzigen Ehrenvorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie.
1933 muss Brandt 19 Jahre alt ins Exil. Nach dem Krieg Berlin, regierender Bürgermeister, der deutsche Kennedy heißt es. Willy Brandt wird 1969 Bundeskanzler. In seiner Regierungserklärung prägt er diesen zentralen Satz.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Das ist ein neuer Zeitgeist, offener, freiheitlicher, gerechter. Scharfe Angriffe sind die Reaktion, sie gelten seiner Politik und seiner Person. Unehelicher Sohn, Landesverräter, das trifft ihn tief. Gegen erbitterten Widerstand in Deutschland begründet er die Ostpolitik, legt damit den Grundstein für das heutige Europa. Dafür erhält er den Friedensnobelpreis. 3 Jahre später stürzt er. 1989 erlebt Willy Brandt den Fall der Mauer. Daran hatte er immer geglaubt. Er bleibt eine herausragende Figur des 20. Jahrhunderts.
ARD und ZDF reagierten heute positiv auf einen Vorstoß der Expertenkommission KEF. Danach könnte der Rundfunkbeitrag im übernächsten Jahr um 73 Cent im Monat sinken. Grund dafür ist, dass die Anstalten mit dem neuen Beitragsmodell bis 2016 voraussichtlich über 1 Milliarde Euro mehr einnehmen als benötigt. Nun haben die Länder zu entscheiden.
Es wird günstiger für die Zuschauer und Zuhörer. Erstmals in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnte es eine Senkung des Beitrags geben. Die KEF-Empfehlung statt derzeit monatlich 17,98 Euro, künftig 17,25 Euro.
Die Kommission kommt aufgrund von ihren Berechnungen und Prognosen zu dem Ergebnis, dass es bis zum Ende der jetzigen Periode, und die läuft bis 2016, zu erheblichen Mehreinnahmen kommen wird in einer Größenordnung von 1,1 Milliarden Euro.
Der Grund für die Mehreinnahmen? Die Reform des Finanzierungsmodells. Seit Anfang des Jahres zahlen die Zuschauer und Zuhörer, egal ob für Fernsehen, Radio oder Internet, pro Haushalt einen einheitlichen Beitrag.
Er trägt dazu bei, dass es gerechter verteilt wird, dass man sich auch vor seinen Zahlungspflichten nicht so schnell drücken kann und das für die ehrlichen Beitragszahler gut. Und wenn das dann dazu führt, neben den Sparmaßnahmen der ARD-Anstalten, dass der Beitrag gesenkt werden kann, in welchem Ausmaß auch immer, dann finde ich das erfreulich.
Die Empfehlung ist da. Nun müssen die Bundesländer entscheiden, ob es tatsächlich 73 Cent weniger pro Monat werden.
Wir werden heute uns nicht ganz genau auf den Cent festlegen, aber es ist eine sehr, sehr gute Orientierung. Wir haben ja schon Vorinformationen gehabt, dass es sich um diesen Bereich irgendwo drehen wird. Das heißt, der Beitragszahler kann sich auf jeden Fall darauf freuen, dass es zu einer deutlichen Beitragssenkung kommen wird.
Die Programme von ARD, ZDF und Deutschlandradio ab 2015 könnten die Zuschauer und Zuhörer dafür spürbar weniger zahlen.
Beim wohl spektakulärsten Raub der britischen Geschichte spielte Ronnie Biggs eine eher kleinere Rolle. Doch die machte ihn berühmt. Heute starb er im Alter von 84 Jahren. Biggs hatte 1963 mit mehreren Komplizen in einer spektakulären Aktion einen Postzug überfallen und Millionen erbeutet. Er wurde festgenommen, konnte aber nach Brasilien fliehen. Dort lebte er jahrzehntelang geschützt vor einer Auslieferung. Erst 2001 kehrte er aus gesundheitlichen Gründen nach England zurück. Die Lottozahlen: 2, 12, 18, 34, 35, 44, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 19. Dezember.
Morgen überquert uns ein atlantischer Tiefausläufer mit seinen Regenwolken von West nach Ost. Dabei lebt der Wind deutlich auf. In den kommenden Tagen erwartet uns wechselhaftes, aber recht mildes Wetter. Ein Wintereinbruch ist also weiterhin nicht in Sicht. Die Nacht beginnt teils wolkig, teils klar, im Süden hier und da neblig, dann ziehen im Westen Wolken mit Regen auf, der sich morgen nach Osten verlagert. Hinter dem Regenband lockern die Wolken im Westen und Nordwesten wieder auf, aber es gibt dort noch einzelne Schauer. Der Wind weht überwiegend mäßig, vor allem in der Nordhälfte auch frisch, an den Küsten mitunter stark, in Böen stürmisch, auf den Bergen Sturmböen. Am Alpenrand heute Nacht minus 8, am Niederrhein bis plus 7 Grad. Dort morgen bis 10, sonst 0 Grad in der Oberpfalz bis 9 an der Ems. Am Freitag fällt im Bergland auch mal Schnee, sonst wechselhaft Richtung Westen, aber zum Teil längere Zeit sonnig. Am Wochenende erwartet uns unbeständiges und vor allem im Norden windiges Wetter. Dabei bleibt es für die Jahreszeit zu mild.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karen Mioska mit diesen Tagesthemen: Eröffnung des EU-Verfahrens, Gabriels erster Härtetest als Energieminister und Kulturkampf in München. Wie politisch korrekt muss ein Dirigent sein? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.